Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2.
ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Beunruhigend viele Psychotherapeuten schreiben es Kindern zu rasch und unbegründet zu, sagt eine neue Studie. Kopien von Ihnen und mir im Computer, das sei die Zukunft der Medizin, behaupten die Verfechter des Projektes IT Future of Medicine und bewerben sich um 1 Milliarde Euro von der EU. Und von der Vergangenheit lernen, aber richtig. Das will ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, uns auf kommende Veränderungen vorzubereiten, anhand von Erfahrungen unserer Vorfahren. Das sind die Themen in dieser Ausgabe. Am Mikrofon ist Patrick Tschudin. Kinder, die unruhig oder unkonzentriert sind, erhalten zu oft die Diagnose, sie hätten das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, abgekürzt ADHS. Eine brandneue Studie von Psychotherapieforscherinnen der Universitäten Basel und Bochum belegt dies. ADHS wird in einer beunruhigend großen Zahl von Fällen völlig zu Unrecht diagnostiziert. Für ihre Untersuchung haben die Autorinnen der aktuellen Studie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen eine schriftliche Fallgeschichte vorgelegt und baten sie um eine Diagnose auf der Basis der schriftlichen Unterlagen. Die Auswertung der Antworten ergab, fast ein Viertel der befragten Therapeutinnen und Therapeuten vergab die Diagnose ADHS auch dann, wenn ein Kind die Kriterien dafür, objektiv gesehen, nicht erfüllte. Katharina Boxler hat mit einer der beiden Studienautorinnen gesprochen. Sie wollte von Katrin Bruchmüller von der Universität Basel zunächst wissen, ob man vor dem Hintergrund ihrer Resultate die Diagnose ADHS nun guten Gewissens als Modediagnose bezeichnen könne.
Ja, das stimmt, genau. Also was man eigentlich landläufig so annimmt, dass es häufig diagnostiziert wird, hat sich jetzt das erste Mal in Daten also wirklich auch so niedergeschlagen in unserer Studie. Das war davor nicht so explizit klar.
Sie haben 1000 Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen angeschrieben, knapp die Hälfte hat geantwortet und eine Fallgeschichte beurteilt. Was haben Sie da so in der Grundtendenz festgestellt?
Also wir haben mehrere Fallgeschichten konstruiert und eine davon hat wirklich alle ADHS-Kriterien erfüllt. In den anderen Fallgeschichten, und das war aber das Interessante, da haben wir jeweils ganz wichtige und notwendige Diagnosekriterien explizit verneint. Wir haben also geschrieben, dass das Kind die Symptome nicht vor dem Alter von 8 Jahren hatte, obwohl das sein muss für eine ADHS-Diagnose. Oder wir haben geschrieben, dass das Kind die Symptome nur in einem Lebensbereich hat, obwohl für die Diagnose explizit 2 oder mehr Lebensbereiche beeinträchtigt sein müssen, also Schule und Familie und Freundeskreis oder so. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass selbst in diesen Fallgeschichten, die eigentlich explizit die Diagnose nicht erfüllen, dass trotzdem ein gewisser Prozentsatz, so um die 16, 17, 18% der Therapeuten, dennoch eine Diagnose gestellt haben von ADHS.
Sie haben jetzt Psychotherapeutinnen und Therapeuten für Kinder und Jugendliche in 4 deutschen Bundesländern befragt. Sie arbeiten und arbeiteten auch in der Schweiz. Wie weit, denken Sie, lässt sich das Resultat auch mit den Schweizer Verhältnissen vergleichen?
Also ich denke eigentlich, dass es relativ ähnliche Verhältnisse sind. Wir haben teilweise andere Studien mit ähnlichen Fragestellungen auch gemacht in Deutschland und der Schweiz. Da haben sich ähnliche vergleichbare Ergebnisse abgezeichnet. Es gibt auch Trends in Amerika oder Studien, die darauf hinweisen, dass es in Amerika, in anderen Ländern der Welt ähnliche Tendenzen gibt.
In Ihrer Studie hat sich gezeigt, dass doch fast ein Viertel dieser fingierten Kinder und Fallgeschichten eine ADHS-Diagnose verpasst bekommen haben oder zumindest als Verdachtsdiagnose. Das ist so die Grundaussage Ihrer Studie. Welche Detailerkenntnisse haben Sie denn zusätzlich erstaunt?
Also was uns noch sehr erstaunt hat oder was für uns ein wichtiges Ergebnis war, wir haben das Geschlecht von der Fallgeschichte variiert. Wir haben das Kind einmal Lea genannt und einmal Leon, also männlicher, weiblicher Name, und ansonsten alle Details exakt gleich gehalten. Und in der männlichen Vignette gab es im Durchschnitt doppelt so viele fälschliche ADHS-Diagnosen wie in der weiblichen Fallgeschichte. Und das war schon ein sehr erstaunlicher Befund für uns, Wir erklären uns das so, dass Therapeuten eben nicht klar nach den Diagnosekriterien vorgehen, sondern bei der Diagnostik wohl Faustregeln und Heuristiken, also so Abkürzungen beim Denken sozusagen, verwenden. Dass Therapeuten gerne das Bild von sich haben, sie können das aufgrund ihrer Intuition und ihrer klinischen Erfahrung. Und dass sie deshalb von sich das Bild haben, ich bin eigentlich ein guter Kliniker, ich habe viel Erfahrung und deshalb kann ich das auch aus dem Bauch raus. Und dann passieren halt Fehler.
Wenn man jetzt dieses Ergebnis betrachtet, dass allein der Name, der auf dieser Fallgeschichte stand, nämlich eben Lea oder Leon, eine Verdoppelung der Diagnose zu Ungunsten der Jungen bewirkt hat, welche Faustregeln haben denn da die Therapeutinnen und Therapeuten angewendet?
Wir als Forscher gehen davon aus, dass sie die sogenannte Repräsentativitätsheuristik verwendet haben. Das ist eine Faustregel, die besagt, wir klassifizieren Personen nach dem Prinzip der Ähnlichkeit. Und wir haben ein Bild von einem typischen ADHS-Kind im Kopf. Das ist zum Beispiel männlich und hat Probleme beim Stillsitzen und zappelt so herum. Das ist so unser Bild, unser prototypisches Bild von einem ADHS-Kind. Und wenn ein Patient uns gegenüber sitzt, der dem entspricht, dann vergeben wir die Diagnose eher, als wenn da jetzt zum Beispiel ein Mädchen sitzt oder ein Kind, was nicht so dem prototypischen Bild entspricht.
Wenn wir jetzt die Perspektive wechseln und mal noch die Therapeutinnen und Therapeuten genauer anschauen, die in Ihrer Studie mitgemacht haben, welche Kriterien haben dazu geführt, dass eine Therapeutin, ein Therapeut eine Fehldiagnose gemacht hat?
Also das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben interessanterweise keinen signifikanten Effekt gefunden für das Alter oder die Ausbildung der Therapeuten. Wir haben allerdings ein Ergebnis gefunden, was uns selber erstaunt hat, was wir uns auch noch nicht so ganz gut erklären können, nämlich dass männliche Therapeuten eher ADHS überdiagnostiziert haben als weibliche Therapeuten.
Wenn man Ihre Studie so anschaut und Ihnen zuhört, hat man eigentlich das Gefühl, dass es da doch ziemlich hapert, ganz generell an den diagnostischen Fähigkeiten der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
Ja, man muss natürlich sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Sache, Psychodiagnostik. Es ist schwieriger, eine ADHS-Erkrankung zu diagnostizieren als beispielsweise eine Virusgrippe oder andere somatische Erkrankungen. Das handelt sich tatsächlich um ein schwieriges Gebiet. Und deshalb ist es aber umso wichtiger, dass man sich als Therapeut immer wieder dessen bewusst ist und auch tatsächlich bereit ist, sich an den Diagnosekriterien zu orientieren, um nicht solche Verzerrungstendenzen oder solche Fehler zu machen.
Katrin Buchmüller befragt von Katharina Boxler. Katrin Buchmüller ist Mitautorin der Studie mit dem Titel Fehldiagnose, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Diese Studie ist erschienen in der Nummer 57 der Zeitschrift Psychotherapeut. Die Zukunft der Medizin ist der virtuelle Patient, glaubt ein Teil der Forschenden. Unter dem Titel IT Future of Medicine wollen sie von jedem und jeder von uns eine virtuelle Kopie anfertigen, mit allem Drum und Dran, was in unserem Körper so vor sich geht. Damit sollen, computerunterstützt, wirksamere, persönlich angepasste Behandlungen möglich werden. Dieses Großprojekt IT Future of Medicine wetteifert im Rahmen der Flagship-Initiative um die finanzielle Unterstützung der EU. Dabei geht es um so richtig viel Geld, um 1 Milliarde Euro. Federführend bei IT Future of Medicine ist das Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin. Beteiligt sind aber auch Schweizer Institute, unter anderem das Universitätsspital in Genf. Andreas Brandt stellt das Projekt vor.
Wenn ein Arzt heute Medikamente verschreibt, dann kann der Patient nicht sicher sein, ob das Medikament wirkt. Und falls es wirkt, wie stark? Oder muss der Patient gar mit Nebenwirkungen rechnen? Krebsmedikamente können beispielsweise gewissen Patienten mehr schaden als nützen. Das Projekt IT Future of Medicine will diese Unsicherheit über die Wirksamkeit von Medikamenten in Zukunft zu verhindern helfen. Die Lösung soll das Sammeln von Unmengen von Daten über jeden einzelnen Patienten sein. Das Ziel der Forscher klingt abenteuerlich.
L'idée, ça serait de développer une sorte, ce qui est très futuriste, un avatar médical que le patient.
Jeder und jede von uns solle einen Avatar, also eine Computerkopie seiner selbst erhalten,
son image virtuelle,
sagt Denny Ochstrasser, Chemiker und Arzt am Universitätsspital Genf, das am Projekt IT Future of Medicine beteiligt ist. Diese individuelle Datensammlung könnte auf einem Computer oder einem USB-Stick gespeichert werden. Bei einem Arztbesuch hätte der Arzt damit Zugriff auf eine 1:1 Computerkopie des Patienten. Mit diesem virtuellen Patienten, der also die genau gleichen Eigenschaften wie der reale Patient hätte, würde die ärztliche Behandlung wirkungsvoller, ist Projektleiter Hans Lehrach überzeugt. Der Genetiker leitet das Institut für molekulare Genetik am Max-Planck-Institut in Berlin.
Im Prinzip sollte der Arzt nur das tun, was er normalerweise tut. Er behandelt einen Patienten. Der Unterschied ist, er würde zuerst einen virtuellen Patienten behandeln und dann erst den realen Patienten.
Die Medizin müsse mehr mit Computermodellen arbeiten, findet Lehrach. So könne zum Beispiel verhindert werden, dass Ärzte Patienten ungeeignete und teure Medikamente verschreiben. Doch wie soll so eine Patientenkopie am Computer überhaupt entstehen? Grundlage für die Erschaffung einer Kopie jedes Einzelnen sind tausende Daten, die die Forscher erheben und verarbeiten wollen. Am Anfang steht dabei die Entschlüsselung des Erbguts. Ist dies gelungen, soll am Computer jeder einzelne Mensch nachgebaut werden können, sagt Hans Lehrach.
Die Umsetzung des Genoms in den Menschen ist im Prinzip eine Art Rechenprozess. Wir müssen diesen Rechenprozess voraussagen können, wenn wir voraussagen wollen, welcher Patient wie behandelt werden sollte.
Startpunkt für dieses Nachbilden des Rechenprozesses innerhalb des Körpers soll die Entschlüsselung der Erbinformationen sein. Dies alleine sei bereits heute kein Problem mehr, da diese Technologien in den letzten Jahren immer schneller und billiger geworden seien. Hat man die Daten erst einmal erhoben, zeigt sich aber bereits die nächste Herausforderung. Können Computer die enormen Datenmengen überhaupt speichern und verarbeiten? Ein Problem lässt sich auch bei den heute schon erhobenen Daten zeigen. Sie sind in unterschiedlichsten Formaten vorhanden. Arztnotizen von Hand, Laborergebnisse in elektronischen Tabellen, Röntgenbilder als Fotos, MRIs als Videos. Das alles und noch viele Daten mehr, wie zum Beispiel eben die Erbinformationen, sollen nun in einem einzigen Computermodell vermischt werden. Das Projekt beschäftige sich dann auch nicht nur mit der Medizin, sagt Denny Ochstrasser.
Ce projet effectivement ne touche pas seulement la médecine, mais de nombreuses activités humaines.
Genauso wichtig sei es, diese Datenlawine in den Griff zu bekommen.
Une avalanche d'informations.
Die DNA alleine reicht aber nicht aus, um den Menschen virtuell, also am Computer, nachbauen zu können. So hat zum Beispiel die Entstehung von Lungenkrebs nicht nur mit der DNA eines Menschen zu tun, sondern auch mit dem Lebensstil, also zum Beispiel ob und wie viel ein Patient raucht. Diese und andere Umwelteinflüsse wie die Art der Ernährung, Stress oder Sport sollen unter anderem mit Hilfe der Analyse der Eiweiße nachgestellt werden. Denn die Eiweiße verändern sich durch Sport, Stress oder fettreiche Ernährung, während die DNA stabil bleibt. Doch sind die Daten erst einmal erhoben und vielleicht sogar verarbeitet, kann man anhand dieser Informationen nun tatsächlich auch Krankheiten verstehen und deren Verlauf vorhersehen? Da stehe noch viel Arbeit vor den Forschern, sagt Renato Paro, Leiter des Departements für Biosysteme an der ETH Zürich und selber nicht am Projekt beteiligt. Einerseits verstehe man noch relativ wenig davon, welche Gene oder welche Genkombinationen zu Krankheiten führen.
Andererseits ist auch klar, dass die Veränderung der Gensequenzen alleine noch nicht unbedingt zu einer Krankheit führen müssen. Also ich arbeite auf dem Gebiet der Epigenetik. Dieses Gebiet befasst sich mit der Interpretation der genetischen Information. Und es ist klar, dass wir darüber noch sehr, sehr wenig verstehen.
Die Forscher stehen in diesem Gebiet also noch ganz am Anfang. Wie sinnvoll ist es denn trotzdem, möglichst viele Daten zu sammeln, wenn man gar noch nicht weiß, was man damit anfangen soll?
Wir brauchen eben beides. Also man kann sich so vorstellen, dass die genetische Information ist der Rohbau eines Hauses und die epigenetische Information stattet dieses Haus dann aus, in ein Wohnzimmer, in ein Bad, in eine Küche. Und das bedeutet, wir müssen beides genau untersuchen.
Die Vision eines virtuellen Patienten sei aber durchaus realistisch, sagt Renato Paro. Die Stoßrichtung zu einer personalisierten Medizin wird auch von vielen Forscherkollegen unterstützt. Noch ist die Realisierung des Megaprojekts aber nicht gesichert. Die Europäische Union entscheidet in der zweiten Jahreshälfte über die finanzielle Unterstützung in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken.
IT Future of Medicine, vorgestellt in einem Beitrag von Andreas Brandt. Und nun zu den Nachrichten der Woche, zusammengestellt von Katharina Boxler. Frühe seelische Traumata beeinträchtigen die Hirnentwicklung.
Eine neue Studie, veröffentlicht im British Medical Journal, untermauert den Verdacht und die Ergebnisse jüngster Zeit, dass schwierige Lebensumstände wie zum Beispiel körperliche und seelische Misshandlung oder Vernachlässigung und sexueller Missbrauch in den frühen Lebensjahren lebenslange Folgen haben können.
Die Autoren der aktuellen Studie haben den IQ von Primarschulkindern verglichen, deren Entwicklung seit der Geburt im Rahmen der Minnesota-Langzeitstudie dokumentiert wurde.
Es zeigte sich, dass die misshandelten Kinder einen um rund 7 Punkte tieferen Intelligenzquotienten hatten als die unbeeinträchtigten Kinder. Ob die Kinder in armen Verhältnissen aufwuchsen oder in reichen, ob ihre Eltern gebildet waren oder nicht und ob sie zu Hause intellektuell gefördert wurden, spielte dabei keine Rolle. Die Differenz war robust. Die Autoren schreiben in ihrer Studie im Journal of Epidemiology and Community Health, dass sich Traumatisierungen in den ersten 2 Lebensjahren am gravierendsten auf die intellektuelle Entwicklung auswirkten.
Wissenschaftler haben vor der Ostküste Japans die Strahlenbelastung im Meer gemessen.
Sie bezeichnen die Situation nach der Atomkatastrophe von Fukushima als weniger dramatisch als befürchtet. Die Kontamination durch radioaktive Isotope liege unter der für Meerestiere schädlichen Grenze, schreiben die US-amerikanischen Autoren einer Studie im Fachorgan PNAS.
Auch XXL-Dinosaurier trugen Federkleider. Das zeigen die Skelette dreier riesiger Urzeitechsen, die chinesische Forscher entdeckt haben.
Der Fund zeigt vor allem, dass nicht nur kleine Dinosaurier gefiedert waren, wie man bislang meinte. Die Urzeitarchäologen haben in China vielmehr die Überreste einer gigantischen Dinosaurierart ausgegraben. Die Tiere waren frühe Verwandte des Tyrannosaurus Rex und lebten vor etwa 125 Millionen Jahren.
Ich stelle mir den Tyrannosaurus Rex als riesiges Huhn vor.
Nein, so war es nicht. Kein Hühnchen und auch kein Riesenhuhn, denn trotz Federn fliegen konnten die 1,5 Tonnen schweren und 9 Meter langen Brummer bestimmt nicht.
Die Raubsaurier haben die chinesischen Forscher getauft auf den Namen Yutyrannus huali, was so viel heißt wie schöner Federtyrann. Die Planetenjagd geht weiter. Die US-amerikanische Raumfahrtagentur NASA will das Weltraumteleskop Kepler weiterarbeiten lassen, noch mindestens bis 2016.
Das Spezialgebiet des Teleskops sind Exoplaneten, Planeten also, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen.
Dank Kepler wurden bisher fast 2000 neue Planetenanwärter entdeckt. Mehr als 200 davon gelten als erdähnlich.
Und 50 von diesen erdähnlichen Brocken scheinen so günstig zu ihrer Sonne platziert zu sein, dass zusammen mit flüssigem Wasser sich dort auch Leben entwickeln könnte.
Besten Dank, Katharina Boxler, für die Meldungen der Woche. Einen kleinen Nachtrag aus dem CERN erlaube ich mir noch, immerhin ein Weltrekord. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangene Woche sind die Protonen im Large Hadron Collider LHC bei Genf mit bisher unerreicht hohen Energien zusammengestoßen. Im LHC drehen jetzt im Moment 2 gegenläufige Teilchenströme ihre Runden mit einer Energie von je 4 Teraelektronenvolt. Das heißt, dass die Protonen an den Kreuzungen mit 8 Teraelektronenvolt zusammenknallen. Das ist Weltrekord. Aber immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ziel ist, dass die Maschine bis in 2 Jahren Kollisionen mit nicht weniger als 14 Teraelektronenvolt liefert. Immer auf der Suche nach dem famosen Higgs-Teilchen. Wir Menschen verändern unseren Planeten, auf dem wir leben, in einem noch nie erreichten Ausmaß. Das Klima, die Stoffkreisläufe, der Wasserzyklus. Überall drücken wir unseren Stempel auf und nehmen Einfluss. Wie die Erde darauf reagieren wird und was dann zu tun sein wird, ist weitgehend unklar. Ein internationales Forschungsprojekt möchte nun aus der Geschichte lernen für diese ungewisse Zukunft. Denn auch in der Vergangenheit mussten viele Zivilisationen mit sich verändernden Umweltbedingungen umgehen. Seien die Veränderungen hausgemacht oder natürlichen Ursprungs gewesen. Thomas Häusler berichtet über ein ehrgeiziges Projekt, in dem Archäologen, Historiker und Umweltwissenschaftler zusammenarbeiten und für die Zukunft lernen wollen. Dazu entführt er uns zunächst in die Vergangenheit, ins Grönland der Wikinger.
Als Erik der Rote im Jahr 985 die ersten Wikinger von Island nach Grönland führte, trafen sie dort auf saftige grüne Wiesen für ihr Vieh. Sie gründeten auf der menschenleeren Insel zwei Dörfer, weideten ihre Tiere, fischten im Meer und ließen sich für die nächsten Jahrhunderte nieder. Dann wurde das Klima rauer und die Wikinger auf Grönland starben aus, weil sie stur an ihrem alten Lebenswandel festhielten, statt sich an den Wandel anzupassen.
We think that's very wrong. And we think actually there's some very much more interesting stories to be told from this episode in history.
Doch dieses vorherrschende Bild vom Untergang der einfältigen Wikinger sei falsch, sagt der Erdwissenschaftler Andrew Dugmore. Die Nachforschungen seines Teams zeigten nämlich, dass die Entwicklung viel interessanter abgelaufen sei und dass wir aus den tatsächlichen Vorkommnissen im mittelalterlichen Grönland viel lernen könnten.
The story that we see is of a people who are very innovative.
Unsere Untersuchungen zeigen ein innovatives Volk, das sich beständig anpasste auf seinen Wanderungen von Skandinavien über Island bis nach Grönland. Gerade dort änderten sie ihren Lebensstil drastisch. Vom Fischen stiegen sie auf Robbenjagd um.
Diese Robbenjagd erlaubte den Wikingern auch, die ersten kalten Perioden im 14. Jahrhundert zu meistern. Als das Meereis ihre Insel immer stärker in den Würgegriff nahm, lebten sie fast ausschließlich von den üppig vorhandenen Meeressäugern. Hätten die Wikinger tatsächlich stur auf Viehzucht gesetzt, wie bisher angenommen, wären sie wohl bereits in diesen Eisesjahren ausgestorben, sagt Andrew Dugmore.
What happens is they've adapted, they've successfully got through crises.
Aber sie lebten noch für viele Jahrzehnte weiter. Wir konnten zeigen, dass sie die Ressourcen nachhaltig nutzten. Aber sie spezialisierten sich dadurch enorm. Und als im 15. Jahrhundert eine Reihe weiterer negativer Entwicklungen auftraten, fehlten ihnen deswegen die Möglichkeiten, um sich erneut anzupassen.
Einen Schlag versetzten den grönländischen Wikingern Umwälzungen in Europa, mit dem sie über den Handel verbunden waren. Die Wikinger lieferten dorthin Walross und Narwal-Elfenbein. Doch dann stürmte die Pest durch den Kontinent. Das veränderte das wirtschaftliche Umfeld und niemand wollte mehr Elfenbein kaufen. Den Wikingern brach eine wichtige Einkommensquelle weg. Dazu sahen sie sich plötzlich mit kämpferischen Inuit konfrontiert, die von Kanada her nach Grönland einwanderten und sie attackierten.
That gives us a very poignant echo for the present and actually quite a disturbing one.
Das sollte uns zu denken geben. Wir haben es heute mit dem Klimawandel zu tun, mit globalen und ökonomischen Umwälzungen, mit Migration und Kulturen, die aufeinandertreffen. Genau dies wurde den Wikingern zum Verhängnis, obwohl sie innovativ waren, obwohl sie sich anpassten und gut organisiert waren.
Die Wikinger-Studie ist nur eine von vielen, die der Forschungsverbund IHOPE unternimmt. IHOPE, das bedeutet ausgedeutscht etwa integrierte Geschichtsschreibung und Zukunftsplanung. Integriert, weil neben Historikern auch andere Sozialwissenschaftler und Naturwissenschaftler mitforschen. Die Grönland-Story etwa ließ sich nur aufdröseln, weil zahlreiche Klimadaten zu Rate gezogen wurden und vor allem unzählige Abfallhaufen der Wikinger. Die vielen Robbenknochen darin haben verraten, dass sie dann so stark auf Robbenjagd setzten, als das Klima abkühlte. Ähnlich umfangreiche Untersuchungen haben die wechselvolle Geschichte im knochentrockenen Südwesten der USA klarer gemacht, sagt der Archäologe Sander van der Looy.
Most of the Indian tribes simply lived off natural sources or off the rain.
Die meisten Indianerstämme dort lebten über Jahrhunderte von dem, was die Halbwüste zum Sammeln bot, und sie betrieben Landwirtschaft, die sich nur auf den Regen verließ. Der Stamm der Ho'okam aber entwickelte ein komplexes Bewässerungssystem. Die hohen Erträge des Ackerbaus erlaubten ein starkes Bevölkerungswachstum, die Entwicklung einer ausgeklügelten Kultur und den Bau einer Stadt.
Of course, the water is never stable, it goes up and down. So for a while it was fine, and then suddenly there's 10 years of drought. So that society disappeared.
Gerade im Südwesten der USA herrsche aber oft Dürre, sagt Sander van der Looy. Im 12. Jahrhundert gab es ein besonders trockenes Jahrzehnt, das die zahlreich gewordenen Ho'okam selbst mit oder vielleicht gerade wegen ihrer Bewässerungstechnologie nicht überstehen konnten. Die Kultur ging unter. Ganz anders die Stämme, die auf eine einfachere, aber robustere Lebensweise gesetzt hatten. Sie waren flexibler, konnten der Dürre durch Wanderungen ausweichen und überlebten bis heute. Eine ausgeklügelte Zivilisation, die schwerfällig macht, wenn sich die Lebensbedingungen ändern. Das habe nicht nur die Ho'okam ausgezeichnet und in gewissem Maß auch die Wikinger Grönland, sagt Sander van der Looy. Das zeichne auch unsere Gesellschaft aus.
Hugely, much more than any prehistoric society, because of our energy networks, our telecommunications networks, our road networks. Those are incredibly big investments.
Wir hätten immens investiert in Straßen, Bauten, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur. Das mache unsere Gesellschaft viel unflexibler als jede andere zuvor. Es gelte also, wieder mehr Beweglichkeit zu gewinnen, damit wir uns besser an wechselnde Bedingungen anpassen können, zum Beispiel an den Klimawandel. Diesen Schluss zieht sowohl Andrew Dugmore als auch Sander van der Looy aus den IHOPE-Untersuchungen.
We have to start educating our children from very young about thinking in alternatives and not all focusing on one solution. We need to create much more diversity of action and creativity.
Wir müssten offener über unsere Zukunft nachdenken, alternative Lebensstile ausprobieren und unsere Kinder zu mehr Kreativität erziehen, damit sie einmal mehr Varianten parat haben, wenn sie sich noch größerem Veränderungsdruck ausgesetzt sehen als wir heute. Dass diese Zeit kommen wird, das ist vielleicht die wichtigste Lektion aus dem Forschungsprojekt IHOPE.
Aus der Vergangenheit lernen für eine wechselvolle Zukunft. Das war ein Beitrag von Thomas Häusler. Und das war's von Wissenschaft DRS2 für den Moment. Wenn Sie wollen, hören wir uns zur selben Zeit auf demselben Kanal wieder heute in einer Woche. Sei es auf UKW, per DAB, im Internet oder als Podcast. Hauptsache, Sie sind wieder dabei. Redaktion Katharina Boxler, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.